herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema hochbegabte Kinder bedürfnisorientiert begleiten. Hochbegabung hat mich in meiner Zeit als Lehrerin immer und immer wieder stark beschäftigt, weil ich einerseits natürlich in der Diagnostik unterwegs war und andererseits gesehen habe, dass hochbegabte Kinder einfach unbedingt eine bedürfnisorientierte Begleitung brauchen und sie manchmal sogar übersehen werden, total unterschätzt werden. Und ich habe tatsächlich auch einige Underachiever begleiten dürfen, die dann endlich in ihre Kraft gekommen sind und habe da so viele, auch ganz rührende Geschichten in meinem Herzen und in meinem Kopf. Und ich bin so dankbar, dass ich heute eine Mama hier habe, die sich mit dem Thema auch ganz intensiv im Alltag auseinandersetzt und die heute bereit ist, mit uns ganz viele praktische Tipps zu teilen, die sie wahrscheinlich in ihrem Alltag einsetzt. Jasmin, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört heute und ich ein bisschen was von unserer Geschichte teilen darf. Mein Name ist Jasmin. Ich bin Mama von 2 Jungs. Die sind jetzt 7 und 9. Und ja, der Kleine geht jetzt gerade in die 2. Klasse und hat eben seine Hochbegabungsdiagnose. Wir haben aber in unserer Familie ganz viele unterschiedliche Neurodivergenzen, die auch untereinander kombiniert sind mit ADHS und Autismus. Und das macht das Ganze super spannend. Ich bin selbst aus dem pädagogischen Bereich, habe Lehramt studiert und aber auch in meinem Lehramtsstudium gar nicht so sehr mit diesen Themen in Berührung gekommen, sondern erst tatsächlich durch meine Kinder und habe dann auch gemerkt, boah, irgendwie so einfach, wie man sich das im Studium vorstellt, ist es gar nicht. Das gehört so viel mehr dazu, diese Kinder zu begleiten, sie da abzuholen und aufzufangen, wo sie stehen. Und habe mich dann so ein bisschen auf den Weg gemacht, Austausch gesucht, online, in Podcasts, in Büchern und habe dann einfach auch angefangen, unsere Geschichte auf Social Media zu teilen und ja, all mein Wissen, was ich jetzt so habe über diese Bereiche, resultiert eigentlich aus unserem Alltag mit den Kids. Genau, ja. Bei uns wohnt noch unser Mann, also nein, mein Mann.
Der darf da auch wohnen.
Genau, und ja, wir sind hier so im Köln-Bonner Raum zu Hause.
Okay, und du hast jetzt gerade schon gesagt, in eurer Familie gibt es unterschiedliche Diagnosen. Du selbst hast auch eine Diagnose, vielleicht magst du auch von dir noch erzählen, wenn du bereit bist.
Genau, also ich bin nicht offiziell aktuell diagnostiziert, aber ich finde immer, Selbstdiagnosen sind auch valide, vor allem dann, wenn man ja, sich sehr, sehr intensiv auch mit den Themen beschäftigt. Und ich erkenne tatsächlich durch meine Kinder mich immer mehr auch, dass ich in meiner Neurodivergenz stecke mit vermutlich einer Kombi aus Autismus und ADHS. Das merke ich im Alltag ganz stark und das macht es auch ja in der Eltern-Kind-Beziehung nochmal anders, weil man selbst oft diese Überreizung fühlt und diese Struggles hat. Dadurch kann man auf der einen Seite das Kind besser fühlen, aber muss auch gleichzeitig oder darf lernen, sich selbst viel, viel mehr zu regulieren, Und ja, da einfach so seine innere Mitte zu finden, das ist so ein bisschen meine Challenge im Alltag, genau. Und das ist einfach so eine große Krux, dass man richtig lange auf Diagnostikplätze wartet, um offizielle Diagnosen zu bekommen. Ich habe hier schon Bögen liegen, aber es ist einfach, ja, schwierig, da ja. an den Platz zu kommen.
Jasmin, du hast jetzt gerade gesagt, Selbstdiagnose, beziehungsweise dir fällt es einfach auf im Mama-Alltag bei dir, indem du dich natürlich auch mit den Themen jetzt intensivst auch beschäftigt hast. Und was ich jetzt spannend fände, woran erkennst du das denn bei dir, diese Züge von Autismus oder vielleicht auch Züge von ADHS, was du gerade meintest?
Ja, also bei mir ist es ganz stark dieses Überreizungsthema. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der super, super gerne sozial ist, der auf Partys geht, der auf Konzerte geht, der jetzt hier ist Karneval bei uns rausgeht und sich auch mit Menschen auf einen Kaffee trifft und der aber gleichzeitig, also wenn ich nach Hause komme, einfach merke, puh, jetzt ist so richtig mein Akku drained, ich kann irgendwie gerade gar nichts mehr. Und wir hatten auch, als die Kinder klein waren, ganz oft so diese Situation, dass wir nur mal kurz um die Ecke zum Supermarkt gegangen sind und ich danach irgendwie erstmal so anderthalb Stunden auf der Couch saß, wie paralysiert. Und mein Mann immer sagte, was hast du denn eigentlich? Wir waren doch gerade nur kurz mal ein paar Sachen einkaufen. Und das waren so die Momente, wo ich für mich ganz, ganz stark gemerkt habe, dass das so auf der einen Seite so dieser ADHSler ist, der eigentlich so diese Reize sucht und gleichzeitig aber so der Autist in mir oder die Autistin in mir, der dann ja einfach so diese soziale Batterie einfach super schnell sich entleert und ja, da einfach so diesen Rückzug auch braucht und diese Regulation für mich selber dann wieder. Und dann aber auch ja, ganz klar irgendwie so Stimming-Sachen, die ich im Alltag mache, die mir natürlich, also das habe ich mein Leben lang gemacht, aber ich habe es halt nie so eingeordnet oder man denkt dann.
Kannst du ganz kurz erzählen, was du mit Stimming machst, für Menschen, die das nicht, genau, also die das noch nicht gehört haben?
Genau, das sind so kleine Dinge, die man zur Selbstregulation macht. Also das kann, was weiß ich, ein Fingertippen sein, das kann in den Haaren spielen sein, oder auch sowas wie Zähne knirschen oder eben mit irgendwas klicken. Ich mache das im Alltag tatsächlich sehr subtil, außer wenn ich für mich alleine bin, weil man einfach so gelernt hat, sich anzupassen.
Ja. Selbstregulation, ja, wird es dann unbewusst eingesetzt. Und ja, gerade Menschen, die mit diesen Zügen durch den Alltag gehen, die brauchen natürlich Strategien, um auch das Nervensystem wieder zu regulieren, um dieser Überreizung auch wieder entgegenzuwirken. Genau, das ist auch zum Beispiel mit dem Kniewippen die ganze Zeit oder irgendwelche Ticks. Oder manche haben dann auch diese Regulation, sich zum Beispiel an der Nagelhaut zum Beispiel ständig, auch teilweise selbstverletzendes Verhalten kann eine Form von Regulation sein, die natürlich nicht gesund ist. Nur das sind auch gerade bei Kindern häufig so kleine Ticks, die sich da einschleichen, was eigentlich eine Strategie ist, um sich selbst zu regulieren. Das meinst du damit, Jasmin?
Ja, genau. Klassiker ist auch Fingernägel kauen oder bei Schulkindern ganz stark, das macht mein Kleiner sehr viel, auf den Stiften kauen.
Ja. Oder irgendwie den Pulli ankauen, das sind ja auch so typische Verhaltensweisen, weil über diesen, genau darüber eben ganz viel reguliert wird.
Genau, ja. Also das merke ich. Und mein Mann sagt zum Beispiel immer, dass ich in so sozialen Situationen solche Clues nicht so gut wahrnehmen kann. Also der meint manchmal, wir hatten neulich so eine lustige Situation bei meiner Schwägerin und das war irgendwie sehr, sehr witzig, weil sie, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Aussage war. Sie machte so eine Aussage, ich habe das halt tot ernst genommen. Und mein Mann guckt mich an und sagt so, Schatzi, das war gerade ein Witz.
Das heißt, da kommen so die artistischen Züge so ein bisschen durch, oder? Dass du manchmal den Sarkasmus nicht richtig verstehst.
Ja.
Ich finde es gerade ganz wunderbar zu beobachten, Jasmin, weil ich spüre, dass du da wahnsinnig in einer Selbstannahme bist. Nehme ich das richtig wahr?
Ja, total.
Ja? Ja, Wie bist du denn da hingekommen? Weil ich glaube, es ist ja so wundervoll, auch so offen auch darüber zu sprechen, dass es diese Diagnosen gibt oder vielleicht, ich sage auch gerne immer Züge von Autismus, Züge von ADHS, weil ich grundsätzlich, als ich selber so lange Diagnostik gemacht habe, einfach gemerkt habe, es bringt gar nicht so viel, jetzt dem Kind diesen Stempel zu geben und dann zu sagen, ja, das ist jetzt so und deswegen braucht das Kind A, B, C, D, E, weil jeder Mensch ist ja auch so individuell und es kann sich ja auch über Bedürfnisorientierung im Alltag über Strategien verändern. Das heißt, auch wenn ich jetzt Züge von Autismus habe und ich lerne ganz gut damit umzugehen, kann sich ja auch davon was verändern. Und darum finde ich das immer schön, eher zu sagen, wir haben Züge davon oder wir finden Wege, damit umzugehen mit diesen Einzigartigkeiten, die die Menschen mitbringen. Ja. Genau, und vielleicht kannst du mir sagen, wie du da hingekommen bist in diese Selbstannahme.
Ich glaube tatsächlich ganz viel durch meine Kinder und durch den Austausch auf Social Media, weil ich war in meiner Kindheit jemand, der ganz viel auch mit Mobbing zu tun hatte und sich immer gefragt hat, warum ist das eigentlich so? Warum bin ich hier so der Außenseiter? Warum ecke ich irgendwie immer an oder komme nicht so zurecht und bin dann doch wieder so derjenige, der alleine unterwegs ist, weil ich war ja durchaus jemand, der Anschluss gesucht hat. Und jetzt merke ich einfach durch meine Kinder, dass das, was das einfach auch für ein Geschenk sein kann und was man für, ja, auch eine andere Sicht auf die Welt, auf Dinge mit sich bringt, die eine totale Bereicherung sein können. Und bin da total in die Selbstannahme gegangen und gehe da auch sehr offen mit meiner Diagnose als auch mit den Diagnosen meiner Kinder um, weil ich das einfach wichtig finde, das nicht zu verstecken. Und da tatsächlich auch aufzuklären und diese, ja, diese Bewusstheit im Außen auch zu erschaffen, dass Neurodivergenz eigentlich einfach nur eine weitere Möglichkeit sein kann, wie das Gehirn arbeitet und dass das
oder auch die Welt wahrzunehmen, genau. Oder auch mit den Anforderungen in der Gesellschaft umzugehen, nur das System, so wie es bei uns eben ist, Da ist so wenig Platz dafür und deswegen ist es eine Herausforderung. Das heißt, nicht mit den Menschen stimmt was nicht, sondern unser System, das sich aus meiner Sicht einfach anpassen, öffnen, das wäre sozusagen immer mein großer Wunsch. Jasmin, du nickst, genau. Das siehst du
auch so, oder? Total, das ist genau mein Thema immer. Und das war auch was uns in der Diagnostik sehr begleitet hat bei unseren Kindern, dass wir sehr, sehr lange gebraucht haben, bis wir überhaupt eine Diagnose bekommen haben, weil unsere Kinder, ich will jetzt nicht sagen, unauffällig waren, weil das waren sie ja, sonst wären wir nicht in der Diagnostik gewesen. Aber wir haben einfach unser Leben über die Jahre, bis wir diese Diagnose hatten und auch natürlich weiterhin, so stark an die Bedürfnisse unserer Kinder angepasst, dass sie gerade zu Hause im Umfeld tatsächlich fast gar nicht auffällig waren, weil wir einfach ja unseren Alltag so drumherum gebaut haben, dass unsere Kinder sich mit ihrem Potenzial so entfalten konnten, wie sie es brauchten.
Und ganz spannend, Jasmin, wie habt ihr das gemacht? Das finde ich jetzt wirklich ganz interessant, weil genau das wollen Eltern ja, die jetzt gerade zuhören. Die möchten genau den Alltag so gestalten, damit es den Kindern mit diesen Einzigartigkeiten, die sie mitbringen, gut geht.
Also wir haben tatsächlich unseren Alltag sehr, sehr entschleunigt von Beginn an. Das war auch was mich erstmal in meiner Mama-Rolle so ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich dachte, boah, jetzt hast du ein Kind und man stellt sich das ja so vor in der Schwangerschaft. Dann geht man mit dem Kind dorthin und macht diesen Ausflug und diese Unternehmung. Und man merkt aber irgendwie, mein Kind schafft das alles irgendwie gar nicht, ohne total überreizt zu sein und neben der Spur zu laufen. Das hat ein Stück gedauert, bis ich da einfach auch in die Akzeptanz gehen konnte. Und dann hat das aber einfach gut getan, dass wir unseren Alltag so entschleunigt haben. Sprich, wir haben wenig unternommen, wir haben uns wenig mit Freunden getroffen, wir waren tatsächlich viel zurückgezogen, haben auch geguckt, wenn wir Spielzeuge haben, dass das eher keine total überreizenden Bling-Bling und Düdel-Düdü-Spielzeuge sind, die irgendwie Geräusche machen.
Du bringst es auf den Punkt. Ich kriege da selber schon bei den Spielzeugen, da kriege ich selber schon einen Föhn. Ja. Das packe ich nicht. Denke ich mal, wie sollen das die kleinen Männchen hier mit ihren kleinen Gehirnen, die noch so nicht entwickelt sind, ja, oder nicht ausgereift sind, aushalten? Ja, ich finde ehrlich gesagt auch für Kinder, die diese Neurodivergenz nicht haben, ist das wahnsinnig anstrengend.
Genau. Ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel unseren Großen extrem lange mit dem Kinderwagen zu mir gerichtet gefahren habe, wo meine ganzen Freundinnen sagten, dreh den doch mal um, der will was sehen. Meine würde durchdrehen, wenn ich den die ganze Zeit mich angucken lassen würde. Und ich sagte, nee, ich merke, mein Kind braucht das, dass es nicht nach vorne guckt, die Mama nicht sieht und alle Reize aufnimmt, sondern das braucht diese Ruhe. Wir haben teilweise noch irgendwie ein Verdeck weit zugezogen, Kopfhörer mitgenommen, eine Sonnenbrille hat er ganz oft getragen. So als Kleinkind, da hatten wir die Diagnose noch gar nicht, aber das waren so rückwirkend Dinge, die er einfach für sich eingefordert hat. Ich möchte meine Sonnenbrille haben, auch an Tagen, wo es gar nicht sonnig war. Ich einfach gemerkt habe, diese Reizverarbeitung funktioniert anders.
Und das mit den Kopfhörern, wie hast du das gemacht und ab wann?
Oh, wie alt war der da? Ich würde sagen, vielleicht so 3. Mhm. Haben wir das immer mal wieder ausprobiert, weil er einfach ständig sagte, mir ist das zu laut. Und es waren manchmal Geräusche, die ich erstmal gar nicht so sehr wahrgenommen habe, weil das irgendwie 3 Straßen weiter eine Baustelle war. Und dann sagt er, es ist so laut. Und dann habe ich so hingehört, ich so, stimmt, da ist irgendwie gerade ein Bagger zugange. Und dann haben wir einfach tatsächlich vermehrt so Kopfhörer mitgenommen oder ja die Möglichkeit auch gehabt, den Buggy oder den Kinderwagen so mit einem Tuch einfach so ein bisschen abzuschirmen. Ich habe ihn auch viel getragen.
Ist auch für die Regulation so wichtig. Das heißt, du hast die Signale deines Kindes einfach sehr früh schon ganz feinfühlig gedeutet und hast nicht angefangen, dich zu fragen, was stimmt mit meinem Kind nicht, sondern hast sehr früh angefangen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist ja gerade jetzt auch bei neurodivergenten Kindern so, dass sie ganz, ganz viel Sicherheit brauchen. Ja. Weil über diese Sicherheit kommen sie in die Regulation. Und dieses Beispiel mit dem Kinderwagen zeigt eben auch, dass die Sicherheit über deine Koregulation entsteht. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich durch deine Mimik, durch deine Präsenz, durch dein Dasein ihm diese Koregulation geschenkt. Und dadurch lernt er wahrscheinlich auch Stück für Stück oder hat gelernt, sich besser selbst zu regulieren. Und ja. Du hast jetzt ein paar Verhaltensweisen schon genannt, der hat gesagt, es ist ihm zu laut, es ist ihm zu hell. Was waren das denn noch für Verhaltensweisen, die dich dann veranlasst haben, schließlich eine Diagnostik zu machen?
Also es für den Autismus waren es dann im Kindergarten so Verhaltensweisen, dass er überhaupt nicht mit den anderen Kindern ins Spielen gekommen ist und sich ja ganz viel zurückgezogen hat und eben ja diese Überreizung. Und dann für die Hochbegabung waren es so Dinge wie, dass so ganz lustige Fragen gestellt wurden oder tiefgründige Fragen gestellt wurden, die eigentlich für das Alter noch sehr untypisch sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da saßen wir im Auto und fuhren und auf einmal kam so von hinten diese Stimme. Ich glaube, mein Kind war damals 3. Und dann kam so eine Stimme und meinte so, Mama, also wenn das Huhn doch ein Ei legen muss, damit ein Küken daraus schlüpft, woher kam dann das erste Huhn? So diese Frage nach der Evolution, okay, so eine Frage, eigentlich die erfordert mit 3 natürlich. Jahren. Und ich saß da und ich dachte so, okay, Moment, was erzähle ich ihm jetzt? Ja. Erzähle ich ihm jetzt die Bibelgeschichte? Erzähle ich ihm jetzt die Evolutionstheorie? Was mache ich jetzt?
Das vollkommene Überforderung, woher kommt diese Frage? Ja, ich erinnere mich auch an einige hochbegabte Kinder. Ich hatte einen Jungen zum Beispiel, der hatte dann liest die Deutsche Zeitung im Abo und die hat er dann immer in der großen Pause gelesen. Und er hatte auch überhaupt gar keine Lust, sich mit Kindern zu unterhalten, sondern er wollte sich immer nur mit Erwachsenen unterhalten. Ja. Er hatte dann auch diese Kombi aus leicht, manchmal auch autistischen Zügen oder eben auch diese Hochbegabung, weil er einfach in vielen Bereichen dann auch so ein Inselwissen mitgebracht hat. Das fand ich auch ganz spannend. Und bei ihm hat es wirklich dann über diese Annahme, weil ich diesen Jungen geliebt habe, wirklich dazu geführt, dass er dann auch regelmäßig Expertenvorträge gehalten hat und wirklich über seine spannenden Themen berichtet hat, weil er hat sich eben wahrscheinlich dann doch auch oft so gefühlt, als würde er nicht richtig dazugehören und hat es gleichzeitig auch nicht so richtig gebraucht. Das finde ich jetzt auch noch ganz spannend, wenn wir über Hochbegabung sprechen, Jasmin. Was sind das noch für weitere Kennzeichen gewesen bei deinem Kind?
Ja, also tatsächlich auch dieses, dass er mehr mit Älteren sich unterhalten hat und da so der vom Freundeskreis sich eher die gesucht hat. Es war auch im Kindergarten sehr dramatisch, weil die dann natürlich alle früher in die Schule gekommen sind und dann war so, oh, jetzt sind meine ganzen Freunde weg und ich so, aber du hast doch noch alle, die gleich alt sind wie du. ja, aber die wollen irgendwie nicht das machen, was ich mache. Und
dann war er unterfordert,
genau.
Auch intellektuell unterfordert. Das ist für ein Kind natürlich wahnsinnig frustrierend. Da fehlt ihm dann die Wirksamkeit. Das erlebe ich übrigens auch oft bei Kindern, die dann eine hohe Begabung haben oder hochbegabt sind, einen sehr hohen IQ mitbringen, die dann noch in der Kita sind, im letzten Kindergartenjahr, dass die dann zum Beispiel anfangen zu schlagen, zu schubsen, zu hauen oder Quatsch zu machen, weil sie einfach wahnsinnig unterfordert sind. Und dann wird das leider manchmal so ausgelegt, als wären die Kinder sozial, emotional noch nicht so weit und sie brauchen deswegen noch ein Jahr im Kindergarten. Also da dürfen wir ganz genau hinschauen, weil ich immer dann gesagt habe, dieses Kind ist sowas von überschulreif und braucht dringend Futter. Ja, das ist so entscheidend, dann auch in dem Moment, wenn ein Kind nach diesem Stoff verlangt, auch das zu sehen und das Kind zu füttern. Es ist wie wenn man ihm sonst kein Essen geben würde, dann verhungert das Gehirn sozusagen, sage ich immer.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz großes Problem auch bei uns gewesen im Kindergarten. Mhm. Hat man schon auch diese emotionale, also das ist ja oft diese Diskrepanz, dass Kinder dann wirken, als würden sie emotional und sozial so ein bisschen zurückliegen. Dabei wirkt es einfach nur so, weil sie eben in anderen Bereichen schon so unfassbar weit sind und da auch oft überschätzt werden, dann in anderen Bereichen. Und man viel so erwartet und man sich dann irgendwie erinnern muss, Moment mal, stopp, das Kind ist erst 4, so, der muss das noch nicht können.
Er redet schon, als wäre er 15.
Genau.
Genau, dann ist es ganz schwer, gerade wenn Kinder auch in Grund und Boden argumentieren und auch schon so gut logisch denken können, heißt es ja noch lange nicht, dass sie auch emotional, sozial auf diesem Stand sein müssen. Im Gegenteil, weil wenn gerade ein hochbegabtes Kind in diesem Bereich das Gehirn sich viel, viel schneller entwickelt, dann braucht es umso mehr Zeit, dass sich das Gehirn integriert. Das ist auch ganz spannend, wenn man auf die Neurobiologie guckt, weil wir sagen ja immer, Kinder brauchen durch unsere liebevolle Koregulation, Begleitung, durch Wertevermittlung ein sogenanntes integriertes Gehirn. Und ich sage immer, es gibt ja diese 4 Bereiche im Gehirn, einfach erklärt, das obere Gehirn, das ist jetzt die Moral, dann das logische Gehirn, sage ich immer, das ist die linke Gehirnhälfte, kann man sich deswegen auch gut merken. Und dann das emotionale Gehirn, das ist die rechte Gehirnhälfte. Und dann haben wir noch das primitive Gehirn. Und Ziel soll eben sein, dass genau diese Teile im Gehirn einfach gesprochen gut miteinander integriert oder integriert werden, gut miteinander verbunden werden. Und da entstehen eben Verbindungen, wenn wir mit Kindern liebevoll geduldig bleiben, auch wenn sie vielleicht sich jetzt nicht perfekt verhalten, sondern eher dann nochmal liebevoll erklären in einem ruhigen Moment. Dann, wenn auch die linke Gehirnhälfte, also das logische Gehirn, wieder ansprechbar ist. Und darüber entsteht dann auch wieder die Verbindung zum moralischen Gehirn, weil wir ruhig mit Kindern sprechen, ihnen zum Beispiel auch Fragen stellen, wie würdest du dich denn fühlen, wenn sich jemand so verhält oder wie würde es dir denn gehen oder stell dir mal vor, die Menschen würden sich so verhalten, was würde das mit der Welt machen? Das hilft vor allem zum Beispiel auch hochbegabten Kindern, weil die stellen sich ohnehin diese sehr, sehr philosophischen Fragen. Und darum habe ich mit hochbegabten Kindern oft solche Fragespiele gemacht. Stellen wir uns mal vor, alle Menschen würden sich so verhalten. Oder dass ich zum Beispiel so ABC-Fragen gemacht habe. Es gibt den und den Streit unter Kindern und es gibt 3 verschiedene Lösungen. Welche Lösung würdet ihr zum Beispiel wählen und warum? Das heißt, dadurch helfen wir Kindern, gute Entscheidungen zu treffen und auch sich selbst zu regulieren. Und das hilft hochbegabten Kindern ganz ungemein. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Jasmin, das war jetzt alles ein bisschen fachlich. Nur so habe ich eben gemerkt, wenn ich jetzt auch als Schulberaterin Kinder, hochbegabte Kinder begleitet habe, dass wir da schnell vom Fleck gekommen sind. Auch, dass sie mehr sozial und emotionales Verhalten gelernt haben.
Ja, total. Es ist super spannend, auch mit dieser Verknüpfung der einzelnen Bereiche im Gehirn. Wenn man da sich mal wirklich so ein bisschen reinfuchst, wie man ja Dinge auch verknüpfen kann, wie man das Kind auf einer anderen Ebene vielleicht auch abholen kann, ansprechen kann, dann kommt man mit den Kindern oft in so einen ganz wunderbaren Austausch, wo man wirklich merkt, ey, da passiert jetzt gerade was und da sind sie jetzt wieder so ein Stück über sich hinausgewachsen.
Hast du da vielleicht ein Beispiel so aus dem Alltag, was deinem Sohn da hilft?
Ja, also wir sprechen tatsächlich viel abends auch nochmal über Situationen, wenn wir so im Bett liegen, was war schön an deinem Tag, was war vielleicht aufregend oder wo warst du vielleicht frustriert und dann sprechen wir tatsächlich über diese Situation und gucken, okay, was könnte denn eine andere Lösung sein oder wie könnte man es noch lösen und ihn da auch so mit einzubeziehen in diese Sachen und ihn aber auch zu stärken. Also auch so Affirmationen machen wir super gerne.
Oh, das passt gerade so gut, dass du das sagst, weil mein neues Affirmationskartenset ist gerade rausgekommen. Da stehen genau solche Fragen hinten drauf, um die Kinder einzuladen, darüber zu sprechen. Genau.
Ja, das ist nämlich richtig schön. Und ja, auch so dieses Thema, also weil ich das auch bei meinem Kind gemerkt habe, dass es schnell in solche Selbstzweifel kommt, weil das ja auch ein so ein Ding ist mit diesem Perfektionismus, dass die Kinder so, wenn was nicht sofort klappt, dann ist mein Kind so frustriert, weil es das halt nicht kennt. Also es kennt, dass Dinge ihm zufliegen, dass es Dinge schnell lernt. Und ja, wenn dann gerade auch solche twice exceptional Kinder sind, also das bedeutet mehrere Diagnosen sozusagen aus der Neurodivergenz, sprich ADHS, Autismus, vielleicht auch eine LRS oder sowas, ne? Dann sind da oft Probleme und es oder Herausforderungen, will ich es jetzt mal nennen. Probleme klingt immer so negativ. Herausforderungen, die Kinder dann oft an so eine Frustration bringen und wo sie schnell vergessen, was sie eigentlich schon alles geschafft haben und gemeistert haben.
Und da sprichst du was ganz Wichtiges an, die Selbstwirksamkeit, die Erfolgserlebnisse, die für Kinder so entscheidend sind. Und du hast es mit dem Perfektionismus noch angesprochen, denn der Klassiker ist ja, wie wir reagieren, ist, das ist doch nicht so schlimm, du musst doch nicht perfekt sein. Und da sage ich immer, es ist so ganz entscheidend, deinem Kind zuzugestehen, dass es einfach perfekt machen möchte und einfach gut sein möchte, einfach ehrgeizig ist. Weil hochbegabte Kinder, wie du sagst, sind ehrgeizig, wie du hast gerade so schön beschrieben, die sind gar nicht gewohnt, dass Sachen nicht so gut laufen. Und dann ist es so entscheidend, zum Beispiel zu sagen, du, ich weiß, dir ist es jetzt ganz wichtig, nochmal eine Eins zu schreiben und ich liebe dich, egal mit welcher Note oder egal welche Note du schreibst, und gleichzeitig helfe ich dir natürlich, wenn du so gut sein willst, dann finden wir einen Weg, dann überlegen wir uns, wie schaffst du das beim nächsten Mal oder genau, vielleicht auch, wie kannst du damit umgehen, wenn es dann auch mal nicht klappt, also das Kind zu trösten und zu sagen, ich weiß, du möchtest einfach so gut sein, anstatt eben zu sagen, ist doch nicht schlimm, wenn du mal nicht so gut bist, also das ist passiert ja ganz leicht, weil wir den Kindern den Druck von den Schultern nehmen möchten, und damit habe ich wirklich so wundervolle Erfahrungen gemacht, denn dadurch fühlt sich das Kind wirklich mit dem, was es fühlt, gesehen, wenn ich ihm das nicht abspreche. Das ist übrigens auch bei jedem erwachsenen Perfektionisten so, dass ich einfach dann auch oft zu einer Mama sage, ich weiß, du möchtest es halt einfach besonders schön zu Hause haben oder du möchtest halt einfach eine ganz wunderbare Mama sein und diesen Anspruch hast du an dich. Du bist gut so, wie du bist. Na, lass uns mal schauen, an welcher Stelle tut dir das noch gut, an welcher Stelle ist es vielleicht schädlich. Nur es hat auch viel mit Selbstannahme dann zu tun.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass mit den Erfolgserlebnissen, habt ihr da so kleine Rituale, wie ihr das vielleicht feiert oder im Alltag umsetzt, damit er immer wieder auch merkt, welche Erfolgserlebnisse er schon hatte für seine Selbstwirksamkeit?
Oh, ich muss immer an so ein Video denken, was ich irgendwann mal vor Jahren von Tobi Beck gesehen habe, der irgendwie mit seinem Sohn immer den hier macht, ich bin ein Gewinner. Tatsächlich haben wir das so ein bisschen eingeführt, also Faust nach oben und so, yeah, diese Pose, diese Energie in den Körper rein und ey, ich schaffe das, ich kann das.
So also das. Mit körperlicher Verbindung ist eh immer sehr hilfreich, deswegen liebe ich auch Powerposen, genau.
Genau, also das ist so ein bisschen unser Ritual und ansonsten tatsächlich bin ich gar nicht so sehr diejenige, die von außen sagt, boah, da bin ich jetzt aber richtig stolz auf dich, weil ich das Kind nicht in so eine Abhängigkeit von mir bringen will, sondern ich will ihn eigentlich selbst so dahin führen, dass er sagen kann, ey, das habe ich jetzt richtig gut gemacht.
Also so nach dem Motto, da kannst du ganz stolz auf dich sein oder vielleicht auch, bist du jetzt stolz auf dich, bist du erleichtert auch. Und was ich immer so wertvoll finde, ist es noch mit dem Körper zu verbinden. Das ist das eine, dann gerade bei hochbegabten Kindern das im Kopf zu wissen, die sind ja eh immer sehr im Kopf. Und das andere ist es wirklich, in den Körper zu kommen. Und das ist noch eine Sache, die ich für hochbegabte Kinder wahnsinnig entscheidend finde, die Körperwahrnehmung, egal wie, zu steigern. Das heißt, durch viel Achtsamkeitsübungen immer wieder Gefühle, Körperempfindungen wahrnehmen. Deswegen, ich habe dieses Gefühlskartenset entwickelt, dass eben nicht nur über diese Gefühle gesprochen wird, das ist so das Pendant zum Affirmationskartenset, sondern dass es wirklich auch um die Körperempfindung geht. Und das Kind immer wieder spürt, ach so, da bin ich stolz. Oder dann auch beim nächsten Mal, wenn das schief läuft, dass wir daran erinnern können, hey, du warst doch beim letzten Mal ganz stolz, als du das geschafft hast. Und wenn du es dich vielleicht auch nicht traust, jetzt dann denken wir doch mal daran, wie hat sich das letztes Mal angefühlt, als du dich doch getraut hast. An das finde ich, ist es, oder an das zu denken, finde ich immer auch ganz wertvoll, um den Kindern zu helfen, ins Fühlen zu kommen.
Ja.
Ja. Hast du noch einen weiteren Punkt, Jasmin? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Selbstwirksamkeit, über Gefühle auch nochmal sprechen, auch diese Gefühle nachspüren im Körper. Andere Dinge, die dir im Alltag mit deinem hochbegabten Kind helfen, um es zu stärken?
Also wir schauen, dass wir auch immer eine ganz offene Kommunikation mit den Lehrkräften haben. Das finde ich auch nochmal wichtig, um das Kind so nicht nur zu Hause zu stärken, sondern auch in anderen Institutionen, sage ich jetzt mal. Dass man da einfach immer wieder guckt, wie ist jetzt gerade so der Ist-Zustand, geht es dem Kind gut damit, braucht es vielleicht gerade noch irgendwie was anderes, mehr Input, anderen Input. Und zu Hause tatsächlich einfach auch durch gemeinsame Aktivitäten, die so weg vom Schulischen gehen und trotzdem das Gehirn fordern. Also mein Kind kocht zum Beispiel wahnsinnig gerne. Und das ist so eine Aufgabe, die er jetzt nicht natürlich komplett übernommen hat, aber wo wir ihn ganz früh...
Schade. Schon so mit
ja, das wäre es eigentlich, ne? wo wir ihn ganz früh schon so mit eingebunden haben und wo er einfach total Spaß dran hat, wo er auch gefordert ist, wo man vielleicht auch mal, weiß ich nicht, wenn das Kind matheaffin ist, kleine Rechenaufgaben oder so mit einbinden kann, einfach, dass das Gehirn was zu tun hat. Genau, das sind so.
Hast du da so Ideen für den Alltag jetzt gerade? Wie alt ist er jetzt genau?
Jetzt ist er 7.
Er ist 7 und wahrscheinlich beim Einkaufen, oder? Oder auch beim Kochen, dass er diese Aufgaben auch selber löst und man ihm das wahrscheinlich auch nicht vorwegnimmt. Das passiert ja oft so aus Erwachsenensicht, dass wir vielleicht die Antwort schon geben oder für das Kind sogar antworten, weil es vielleicht auch schneller geht, ihm den Raum zu geben wahrscheinlich, oder? Gerade wenn du ihn kochen lässt.
Genau, es dauert halt alles länger.
Ja.
Aber das ist einfach trotzdem auch so schön, dann diesen Stolz zu sehen, ganz am Ende, wenn er dann, weiß ich nicht, die Soße auf den Tisch stellt und er einfach sagen kann, das habe ich ganz alleine gekocht. Und Mama hat, dann sagt er immer, Mama hat nur das heiße Wasser abgeschüttet, weil das ist sowas, da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit.
Natürlich.
Aber dann kocht er teilweise einfach komplett alleine und fragt mich nur zwischendurch mal, Das ist echt schön zu sehen, wie er da dann auch ja über sich hinaus wächst und wie er dann da stolz auf sich ist. Genau. Und ansonsten haben wir tatsächlich so ein bisschen noch in Richtung Freizeitaktivitäten. Wir haben recht früh gemerkt, dass er sehr sprachaffin ist. Jetzt macht er gerade samstags immer so einen Englischkurs sozusagen in Oxford via Zoom. Das ist total schön, weil er da mit ganz vielen Kindern aus der ganzen Welt so zusammenkommt. Da sind Kinder aus Spanien, aus Griechenland. Die Unterrichtssprache ist einfach nur Englisch. Und da kann er sich so ein bisschen entfalten. Dann ist er dabei, Gitarre zu lernen. Aber auch das ist eine Herausforderung gewesen, weil der Gitarrenlehrer nicht so sein Schema F durchziehen konnte.
So wie er sich das vorgestellt hat,
genau.
Oder lief das
so,
vielleicht nicht?
Wir lernen mal ein, zwei Noten, dann üben wir noch ein bisschen mehr, dann üben wir vielleicht noch ein bisschen weiter und dann lernst du die nächste Note. Nein, mein Kind wollte jede Stunde mindestens 3 neue Noten lernen und der Gitarrenlehrer ist irgendwann verzweifelt, du musst doch aber auch üben. Und er so, nein, ich kann das. Und das Witzige ist, das ist dann ja auch.
Und ich glaube, der Gitarrenlehrer
so.
Ist eher gewachsen, oder?
Ja. Aber das sind dann eben so genau die Punkte, wo ich als Mama dann auch einfach versuche, im Außen, da sind wir dann wieder bei diesem Punkt, an dem wir am Anfang waren, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es eben auch Kinder gibt, die anders lernen, die andere Dinge brauchen, die ein anderes Bedürfnis haben und womit natürlich so ein Gitarrenlehrer wahrscheinlich nicht ständig konfrontiert wird, ist halt einfach Hochbegabung. Aber da auch so ein bisschen aufzuklären, zu sagen, hey, das Kind wird dicht machen, wenn wir das so weiterführen. Wir müssen den Unterricht ein bisschen umstrukturieren, damit das Kind weiter Spaß hat am Gitarre lernen. Und
das heißt, ganz viel in die Kommunikation zu gehen, damit auch andere Menschen ihn gut verstehen können. Ja, weil was ich eben auch so oft erlebt habe, ist, dass die Eltern dann relativ schnell auch verzweifelt sind und darüber, so wie du das jetzt gelöst hast mit dem Gitarrenlehrer, hast du ja schon proaktiv vorgesorgt, damit er deinen Sohn besser verstehen kann. Ja. Und da möchte ich auch wirklich alle Eltern ermutigen, denn viele Eltern haben ja so in sich diesen Glaubenssatz, ich darf anderen nicht zur Last fallen oder ich darf nicht zu viel sein. Und gerade in so einem speziellen Fall war ich als Lehrkraft immer wahnsinnig dankbar, wenn ich viel über die Kinder wusste, die was Besonderes eben auch brauchen. Denn so habe ich es ja auch als Lehrkraft viel leichter. Und wenn wir eben auch Fachkräften mit einem offenen Herzen und wertschätzend begegnen, ist die Bereitschaft vielleicht auch höher, da in die Umsetzung zu gehen. Das bedeutet ja auch, Jasmin, dass im Unterricht vielleicht auch der Stoff anders ist. Da habe ich den Eltern immer empfohlen, dass sie vielleicht wirklich auch nochmal schauen mit ihrem Kind gemeinsam, welche schwierigen Aufgaben es denn in der Schule gerne lösen möchte. Und dann, dass die Eltern zu Hause zum Beispiel irgendein Heft besorgen, dass das Kind dann mitnehmen darf, das mit der Lehrkraft abgesprochen wird und das Kind dann in der Phase, wenn es ihm extrem langweilig ist oder es schon fertig ist oder schneller war, es dann wirklich mit diesem Material, das von zu Hause mitkommt, auch gearbeitet werden darf. Also da ist mir auch immer so wichtig, diese gegenseitige Unterstützung, weil ich eben weiß, dass so viele Lehrkräfte auch so wahnsinnig belastet sind, weil das System nun mal ist, wie es ist. Und da geht es ja immer darum, wie finden wir am schnellsten eine Lösung für das Kind? Und Jasmin, dein Beispiel war da gerade so anschaulich, dass es mit dem Gitarrenlehrer dann gelöst werden konnte.
Ja, die Herausforderung, die ich so im Alltag oft sehe, und vielleicht geht es anderen ZuhörerInnen hier ja auch so, ist, was tun, wenn das Kind eigentlich mehr kann, aber nicht so der sein will, der wieder die Extrawurst ist und ein extra Heft bekommt. Also bei meinem Kind ist es zum Beispiel so, dass es in Mathe in vielen Bereichen unfassbar weit ist, viel weiter als die Klasse eigentlich ist. Aber die Lehrkraft sozusagen erwartet, dass das Kind das selbst äußert und das traut es sich aber nicht.
Natürlich.
So, und dann sitzt es da und ihm ist eigentlich langweilig und es hat die Aufgaben in 2 Minuten fertig. Dann lässt es sich aber teilweise extra Zeit, damit es gleich schnell ist mit den anderen, damit es nicht so auffällt. Und das ist was, das finde ich im Alltag eigentlich am anstrengendsten, oder auch wenn Dinge sind, bei uns ist zum Beispiel noch eine Kombi mit einer, vermutlich, wir haben noch keine Diagnose, aber vermutlich mit einer LRS, wo einfach ganz viel Übung kommen müsste im Bereich Lesen, Schreiben und das Kind sich aber verweigert, weil das ihm einfach super, super schwer fällt und es, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, nicht gewohnt ist, dass Dinge mehr Übung brauchen. Und vielleicht hast du da noch einen Tipp. Kann ich mir eine Frage an dich stellen?
Ja.
Wie man damit umgehen kann, weil das ist tatsächlich so eine Herausforderung, wo ich noch nicht so einen guten Ansatz gefunden habe.
Ja, tatsächlich, gerade jetzt beim Lesen und Schreiben, das hängt ja auch tatsächlich manchmal mit der Hochbegabung zusammen. Deswegen sind ja auch ganz viele Kinder auf dem Gymnasium mit einer Leserechtschreibschwäche zum Beispiel. Da ist immer die Frage, wie schaffe ich es, dass das Kind dieses Lesen und Schreiben nicht mehr als anstrengend oder langweilig empfindet.
Mhm.
Und da gibt es, finde ich, total schöne Rechtschreib- und Lesespiele, die das Ganze wahnsinnig interaktiv machen. Denn oft hilft ja hochbegabten Kindern, auch wenn sie in den Körper kommen, weil sie so im Kopf gefangen sind. Genau. Und wenn dann wirklich spielerisch das Ganze umgesetzt wird, also da habe ich immer als Beratungslehrerin damals auch diese ganzen Lesespiele und Rechtschreibspiele empfohlen, einfach um da mehr in die Interaktion zu kommen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist immer auch die Gaben, die hochbegabten Kinder ohnehin ja haben, wie zum Beispiel dieses Inselwissen zu einem bestimmten Thema, das zu nutzen und in Verbindung mit Rechtschreibung und Lesen zu bringen. Das heißt, ich habe Eltern immer in Bibliotheken geschickt mit ihren Kindern, also in Stadtbibliotheken, um dort bestimmte Themenkisten ausfindig zu machen. Und es gibt ja dann wirklich Themen, für die sich die Kinder wahnsinnig interessieren und wirklich auch nur diese Bücher zu lesen. Und dazu gerne auch Hörbücher dazu zu nehmen, weil manchmal ist es leichter, über die Hörbücher einzusteigen. Und wenn es dann ein Hörbuch dazu gibt, deswegen gibt es auch zu meinem Buch Die magische Familie Fidibus bald ein Hörbuch, dann ist es dadurch viel, viel leichter, dass die Kinder dann auch Bock haben, das Buch zu lesen.
Mhm.
Das heißt, wenn das, was da steht, auch gesprochen wird und man vielleicht auch in ein Rollenspiel geht, es nachspielt, je nachdem, ob ein hochbegabtes Kind überhaupt dazu bereit ist, spielt er gerne Rollenspiele oder nicht? Das machen ja viele nicht so gern.
Jein. Eigentlich ja. Immer nur so dieselben.
Ja, genau. Weil ein hochbegabtes Kind stellt sich immer die Frage, ja, für was ist das sinnvoll, für was brauche ich das? Also viel, viel mehr als ein anderes Kind. Und deswegen auch da, wenn ich jetzt zum Beispiel an deinen Sohn denke, könnte ich mir vorstellen, wenn er jetzt ein eigenes Kochbuch schreiben würde, zum Beispiel. Eine Idee, die ich jetzt gerade habe.
Oder, oh ja, das ist cool.
Oder wenn er die Planung machen darf für den Einkauf, weil er zuständig ist dafür, was gekocht wird jeden Tag, und er darf einen Plan erstellen, was es jeden Tag zu essen gibt. Und diesen Plan darf er selber schreiben. Dann sind wir halt in diesem, ja, was bringt es Schreiben? Genau das bringt es. Und was ich auch empfehlen würde, gerade wenn er Leserechtschreibschwäche ist, wenig mit digitalen Geräten zu arbeiten. Denn Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche brauchen noch viel, viel mehr wie andere Kinder dieses Haptische, den Stift in die Hand nehmen, die Seite umblättern, weil darüber Bereiche im Gehirn geschult werden, die fürs Lesen und Rechtschreiben wahnsinnig entscheidend sind. Und deswegen ist gerade ein Tablet oder viel mit dem Tablet arbeiten für solche Kinder jetzt nicht unbedingt förderlich. Wobei, wenn das wieder ein Anreiz sein kann, habe ich zum Beispiel die Kinder oft mit Word arbeiten lassen. Dass, wenn sie gar nicht schreiben wollten, war das manchmal ein Anreiz zu sagen, du darfst den Brief jetzt hier am Computer schreiben. Und dann kann das auch wieder natürlich verstärken in der Kombi mit anderen Übungen, dass das Kind mehr ins Schreiben kommt. Es geht quasi erstmal nur darum, die Freude am Schreiben und Lesen zu wecken. Und hinterher kommt das Üben. Erst die Freude, dann das Üben, immer. Das war immer meine Strategie. Und damit bin ich echt jetzt in der Beratung sehr gut gefahren. Und gerade bei hochbegabten Kindern ist das sehr entscheidend.
Ja, da werden wir auf jeden Fall noch Dinge von umsetzen.
Das freut mich, Jasmin. Abschließend möchte ich gerne noch kurz auf die Diagnostik eingehen. Du hast ja gesagt, er hatte dann die Diagnostik. Bei Eltern, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen, würdest du denn empfehlen, das dann testen zu lassen? Ab wann würdest du empfehlen, das testen zu lassen? Ich gebe dann gerne auch noch mein Feedback dazu aus meiner fachlichen Sicht.
Ab wann fände ich eine super schwierige Frage. Ich würde sagen, lieber zu früh als zu spät, weil Kinder einfach, ich bin der Meinung, die merken selbst, dass sie anders ticken als andere Kinder. Und ich kenne das aus meiner Kindheit noch so, immer diese Frage, warum bin ich so anders? Und das wollte ich meinen Kindern gerne ersparen, sondern da geht es für mich auch gar nicht um irgendwie einen Stempel aufdrücken und dann hast du den, sondern auch um spezielle Hilfen oder so zu bekommen. Es gibt ja auch so hochbegabten Förderzentren, wo man sich mit anderen Hochbegabten vernetzen kann, mit den Eltern vernetzen kann. Da bekommt man halt oftmals erst Zugang mit der Diagnose und man lernt tatsächlich einfach auch schon früh, wie kann ich das Kind gut unterstützen im Sinne von, was wir jetzt eben alles auch besprochen haben, ne? Wie funktioniert das mit den Gehirnhälften? Wie kann ich emotional unterstützen? Wie kann ich das Kind stärken? Was braucht mein Kind eigentlich? Also ich glaube, wir sind in die Diagnostik gegangen. Ich glaube, er war so 4 oder 5.
Du würdest es wieder so.
Das war ein gutes Alter, würde ich sagen. Also auf jeden Fall vor der Schule, ja, weil ich
als das Vorschulkind. Also ich sag auch immer so in dem Vorschulalter, weil dann Kinder eben auch oft schon diese Sprachentwicklung durchlaufen sind, oft schon auch einen großen Wortschatz haben und dann auch die Tests. Also ich habe ja viel Diagnostik gemacht, in diesem Alter dann auch entsprechend überhaupt durchgeführt werden können.
Ja, genau. Und dann eben auch diese Ansprache mit den Lehrkräften passieren kann, wo man sagen kann, hey, mein Kind lernt vielleicht auch einfach anders. Das ist ja auch ein Thema, dass die Kinder ganz andere Lerntypen oft sind als so die breite Masse. Es gibt ja eh sehr unterschiedliche Lerntypen. Aber wo es, finde ich, sehr, sehr wertvoll ist, wenn die Lehrkraft da einen Blick drauf haben kann. Und das kann sie ja nur, wenn sie weiß, was los ist. Und deswegen, ja, so im Vorschulalter, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Alter.
Ja, und wie bist du vorgegangen mit der Diagnostik? Wo habt ihr testen lassen?
Wir haben das tatsächlich in einem hochbegabten Zentrum machen lassen bei uns. Genau, der Kinderarzt hat das angeregt, vor allen Dingen dann auch nochmal in Rücksprache mit uns, das unbedingt noch vor der Schule zu machen. Und dann sind wir in so ein Hochbegabtenzentrum gemacht, da haben wir tatsächlich auch den Termin relativ schnell bekommen. Dann waren das, glaube ich, weil er noch so klein war, 2 Termine, wenn ich mich richtig, das ist schon so lange her gefühlt.
Und sogar manchmal 3, je nachdem.
Ich glaube, es waren 2 Termine.
Vorgespräch und dann.
Genau, plus Vorgespräch, ja. Aber 2 Testungen sozusagen. Und genau, und da sind eben Leute, die machen das jeden Tag, die sind super kompetent. Da haben wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Und da habe ich tatsächlich einfach gegoogelt, wo ist eins bei uns in der Nähe.
Wichtig finde ich immer jetzt gerade auch bei der Diagnostik gut darauf zu achten, in welcher Verfassung das Kind ist, weil natürlich darüber auch extrem das Testergebnis beeinträchtigt werden kann. Ich hatte natürlich auch manchmal Kinder, das ist bei Hochbegabten auch so, die haben an einem Tag wirklich einfach keinen Bock, ja, die wollen nicht. Und dann habe ich auch manchmal den Test wirklich nochmal gemacht, weil ich dann gesagt habe, nee, ich habe gespürt, das Kind war an diesem Tag einfach noch nicht bereit oder die Beziehung zur Testperson war vielleicht auch noch nicht aufgebaut. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass ihr da als Eltern nochmal einen Blick drauf habt, wie geht es dem Kind eigentlich an diesem Tag? Ja. Und darf ich fragen, was dann für ein Testergebnis rauskam?
Wir waren ganz knapp nur so über dieser Schwelle, genau.
Über der Norm, ja, ja. Dass es überdurchschnittlich ist.
Also ich glaube, es waren irgendwie 131 oder sowas. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ja.
Genau, ja. Ach Jasmin, das heißt, ihr habt darüber eigentlich viele Strategien für den Alltag rausfiltern können. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn eine Diagnose dann festgelegt wurde, diese Annahme, das möchte ich nochmal allen Eltern mitgeben, so wie du, Jasmin, da ja schon vollkommen in der Selbstannahme bist, in der Annahme deines Kindes, in der Annahme der Diagnose, damit es eben nicht, die Diagnose nicht zu so einer Hilflosigkeit führt. Weil das habe ich eben manchmal erlebt, dass dann manche Eltern einfach durch die Diagnose total, ja, verzweifelt waren und dann selber wie in so eine Schockstarre geraten sind. Und alle, die sich das vielleicht anhören, die in so einer Schockstarre gerade stecken oder sich vielleicht auch nicht trauen, die Diagnostik durchzuführen, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also ich glaube auch, wenn Eltern selbst sagen, ich brauche diese Diagnostik nicht, ist es genauso in Ordnung, wenn ich einfach ein gutes Gespür für mein Kind habe und merke, hey, ich merke, dass da was ist, ich spüre, dass mein Kind hochbegabt ist, nur ich brauche die Diagnostik nicht. Ich glaube, da ist immer auch die Frage, was brauche ich als Elternteil, um meinem Kind diese Sicherheit in allen Bereichen geben zu können. Also ich würde deswegen auch gar nicht sagen, es ist immer zwingend eine Diagnostik nötig, vor allem auch dann nicht, wenn Lehrkräfte ohnehin bedürfnisorientiertes Kind begleiten. Denn oft ist es im System halt hilfreich, wenn die Diagnostik erfolgt ist, weil man dann eine andere Rechtfertigungsgrundlage hat, eine andere Basis für Gespräche hat. Oder Jasmin, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, sehe ich genauso.
Die Erfahrung gemacht.
Und ich, also was ich sehr, sehr wertvoll finde, ist wirklich in diesen Austausch zu gehen mit anderen, weil das war so ein Gedanke, der bei mir anfangs kurz mal hochkam und so aufgeploppt ist. Oh Gott, wenn du jetzt erzählst, dein Kind ist hochbegabt, dann denkt bestimmt jeder irgendwie, dass du denkst, dein Kind ist was Besseres oder dich da irgendwie so mit brüskierst. Und da hat mir das sehr geholfen, mich einfach mit anderen Eltern, die auch Kinder mit Hochbegabung haben, auszutauschen. Und ja, da einfach diesen Anschluss auch zu suchen. Ja.
Das ist nochmal ein ganz wertvoller abschließender Hinweis, Jasmin. Es ist absolut wertvoll, sich mit anderen, die sich ähnlich fühlen, auszutauschen, um da vielleicht auch nicht verurteilt zu werden. Jasmin, hast du das einmal erlebt, dass du verurteilt wurdest?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube bislang gar nicht. Nee.
Oh, das freut mich so. Wahrscheinlich, ja. Weil du diese Annahme und diese Selbstsicherheit ausstrahlst.
Ja. Ja.
Weil die Menschen auch wissen, du bist damit fein und du hast da so eine innere Ruhe und Klarheit mit den Themen. Das finde ich gerade ganz bewundernswert, Jasmin.
Dankeschön.
Abschließend möchte ich euch nochmal herzlich einladen, gerne mal einen Blick in mein Affirmationskartenset zu werfen. Wie gesagt, es ist gerade neu auf den Markt gekommen, in meinem bedürfnisbindungsorientierten Nala Verlag, mein Kinderbuchverlag, erschienen. Und das Affirmationskartenset lädt eben dazu ein, diese Affirmation nicht nur zu sprechen, sondern sie auch zu spüren und anhand der Affirmation auch über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Also es sind dann so Fragen drauf, zum Beispiel der Glaubenssatz ist, ich darf mich ausruhen und entspannen. Und hinten steht dann zum Beispiel, welche Sachen helfen dir, dass du dich entspannen kannst? Also sowas zum Beispiel. Das heißt, dass das Kind auch wirklich ins Reden, ins Reflektieren kommt. Wie kann ich mir denn Bedürfnisse erfüllen? Denn ich weiß, dass viele Kinder so ungern über ihre Gefühle sprechen. Und habe jetzt schon von ganz vielen Eltern die Rückmeldung bekommen, dass sie darüber endlich mit ihren Kindern ins Sprechen kommen und vielleicht auch mehr in die Körperwahrnehmung. Und genau, falls ihr eher sagt, nee, mein Kind darf noch lernen, Gefühle zu benennen, gibt es auch mein Gefühlskartenset. Die Kartensets sind ganz hochwertig, abwaschbar, kann man wirklich unter den Wasserhahn halten und haben so runde Ecken. Ich kann sie auch nochmal zeigen. Und im Gefühlskartenset sind auch Bindungsspiele mit drin, damit ihr wirklich auch ins Sprechen über die Gefühle kommt. Und Emmy und Hugo, Emmy ist das Elefantenmädchen und Hugo ist der Affe, die zeigen eben, wie es geht, Glaubenssätze zu sprechen und Gefühle zu benennen. Jasmin, ich freue mich so riesig, dass du da warst. Würdest du abschließend noch erzählen, wo wir dich finden können, wer vielleicht deinem Account folgen möchte, Jasmin, oder insgesamt von all dem erzählen, was du noch machst? Das finde ich immer ganz wichtig.
Also, ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram und auf TikTok unter Familie Nimmerland und auch auf meinem Blog, der aktuell nicht so hoch, wie sagt man, frequentiert
wird. Ja.
Genau, auch unter familiennimmerland.de und ihr könnt mir da auch super gerne Nachrichten schreiben. Also ich gehe da wirklich gerne auch immer in den Austausch. Ich liebe das, mich bringt das selber immer weiter, wenn ich von anderen ihre Geschichten höre und man sich einfach über den Alltag austauschen kann. Genau, und ja, das sind so die Orte, wo man mich gut finden kann.
Oh, Jasmin, auch vielen Dank für dieses wundervolle Angebot. Es werden sicher einige nutzen, die sich diesen Austausch wünschen für mehr Verbindung hier und Frieden auf unserer Welt. Dafür stehen wir ja beide, Jasmin, und ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du heute hier warst und deine persönliche Geschichte mit uns geteilt hast und all die wertvollen Erfahrungen.
Danke dir auch nochmal für die Einladung. Ich finde es so wertvoll, da den HörerInnen einfach was mitgeben zu können und sie zu ermutigen, sich zu trauen, mehr in Verbindung zu gehen mit sich, mit den Kindern, mit anderen Menschen, die Kinder auch leiten und begleiten.
Was für ein wundervoller Abschluss, Jasmin. Vielen, vielen Dank. Und ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Die ganzen Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Tschüss.